D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Ja, schönen guten Abend zusammen zu Eine Stunde Musik. Ja, wie? Was? Ist denn heute schon wieder gestern? Nein, ich kann euch beruhigen, liebe Damen und Herren Herrschaften. Es ist nicht gestern, es ist heute. Aber Eine Stunde Film ist heute Abend so voller Musik, dass wir einen Kompromiss finden müssen. Ich schlage vor, wir nennen die Sendung heute Abend wahlweise Eine Stunde Filmmusik oder Eine Stunde Musikfilm. Das dürft ihr euch aussuchen innerhalb der nächsten 57 Minuten. Denn wir sprechen natürlich heute Abend über Amy, die viel umjubelte Dokumentation, die in Cannes schon bei den Filmfestspielen gezeigt worden ist, über die Soul-Jazz-Pop-Legende Amy Winehouse, startet jetzt am Donnerstag. Wir haben ja damals aus Cannes schon drüber berichtet, über das Treffen mit dem Regisseur Asif Kapadia. Heute, wie gesagt, gibt es ein bisschen mehr wirklich direkt zum Film. Was sieht man da? Worum geht's? Lohnt sich das, da reinzugehen? Und es ist nicht der einzige heute Abend, bei dem es viel um Musik geht. Tokyo Tribe ist ein ziemlich wahnsinniger, irrsinniger Film aus Japan. Ein japanisches Rap-Musical. Andere sagen, es ist eine Hip-Hopera. Auch ein schönes Wort, fand ich. Tokyo Tribe, schauen wir rein heute Abend. Sehr cool gemacht. Und wir reden über eine Serie, die seit kurzer Zeit neu im Free-TV zur Abwechslung mal in Deutschland zu sehen ist. Empire. Und das ist ja bekanntlicherweise auch wiederum eine Serie, wo es um Hip-Hop geht, um ein fiktives Hip-Hop-Label. Deshalb heute Abend eine Stunde Musikfilm oder eine Stunde Filmmusik. Abgesehen davon gucken wir aber auch noch wenigstens kurz in den neuen Film von und mit Justus von Dohnányi rein. Desaster heißt er, mit ihm und Jan-Josef Liefers zusammen in den Hauptrollen. Und natürlich haben wir die Film-News der Woche von Inga Hinnenkamp, die heute Abend ganz im Zeichen der gerade zu Ende gegangenen Comic-Con stehen. So, das die Themen für heute Abend. Schön, dass ihr da seid. Nochmal herzlich willkommen.
D-Radio Wissen.
Nächsten Donnerstag, am 23. Juli, ist es genau 4 Jahre her, dass Amy Winehouse tot in ihrer Wohnung gefunden worden ist, mit einem Blutalkoholspiegel von über 4 Promille. Schon diesen Donnerstag, also übermorgen, kommt ein Film in die Kinos, der sie ehrt. Der Film heißt schlicht Amy und es ist eben kein Film, der die Abstürze, der die Drogenexzesse in den Vordergrund stellt. Und genauso wenig ist es ein Film, der versucht, irgendwie einen Schuldigen zu finden. Es ist tatsächlich ein Film, der genau das tut, wie er heißt. Amy zeigen. Dem Regisseur Asif Kapadia, den kennen manche vielleicht schon von der Dokumentation Senna, die er vor ein paar Jahren über den ehemaligen, tödlich verunglückten brasilianischen Rennfahrer gemacht hat, die auch sehr gefeiert worden ist für eine große Feinfühligkeit, die dieser Regisseur in seinen Dokus an den Tag legt. Genau der hat diesen Film gemacht und dem ist es gelungen, ganz viel Material über Amy Winehouse zu finden, das man tatsächlich vorher noch nirgendwo gesehen hat, nämlich Material, das über die vielen Jahre Freunde und Familie von Amy Winehouse aufgezeichnet haben mit kleinen Digitalkameras, später dann, als das ging, mit Handycams, wie man sich halt so gegenseitig mal filmt. Material, das diese Leute bisher komplett zurückgehalten haben und keine Lust hatten, in der Zeit nach Amy Winehouse das irgendwie der Klatschpresse zur Verfügung zu stellen, bis, wie gesagt, vor einiger Zeit Asif Kapadia kam, den viele kannten von der Senna-Doku und wo dann einige aus Amy Winehouse' Freundeskreis gesagt haben, okay, wenn der eine Doku machen will über Amy, wo es darum geht, ihr Leben zu zeigen und das zu zeigen, was und wer Amy Winehouse wirklich war, dann geben wir dieses Material gerne her. Da gibt es zum Beispiel auch kleine Filmschnipsel, die ziemlich weit zurückgehen, unter anderem bis zu einer 12-jährigen Amy Winehouse, die einer Cousine, glaube ich, war das im Film, ein Geburtstagsständchen singt.
Happy Birthday to you. Happy Birthday to
So hat sich Amy Winehouse schon mit 12 Jahren angehört. Wahnsinnsstimme, mit der sie ja erstmal komplett in den Jazzbereich gegangen ist, hat sich selbst als Jazzmusikerin gesehen. Eins ihrer großen Vorbilder war immer Tony Bennett, eine amerikanische Jazzlegende. Auch Soul hat sie sehr gemocht und so war das erste Album, was sie dann rausgebracht hat, gerade mal im Alter von 20 Jahren, Frank hieß das, auch sehr jazzig, sehr in diese Richtung geprägt. Und dann kam es, ja, wie es kommen muss, musste, wäre eine Floskel an der Stelle, die tatsächlich angebracht ist. Ihr großes Talent ist nicht verborgen geblieben. Es gab andere Produzenten mit einem Mal, andere Plattenfirmen, allen voran der große Produzent Mark Ronson, der sie damals unter seine Fittiche genommen hat und mit ihr dann schließlich das zweite Album produziert hat, Back to Black, das, wie wir alle wissen, ihr großes, berühmtes und ja schließlich auch zweites und letztes Album geblieben ist. Back to Black, damit kam der große Erfolg und der Film begleitet das letzten Endes. Also über diese frühe Jugendzeit, dann über das Album Frank und natürlich dann auch hingehend zu beispielsweise den Aufnahmen zu Back to Black, wo Amy Winehouse unter anderem erklärt, wie sie Songs schreibt. Einige davon von diesem Album handeln ja von ihrem späteren Ehemann Blake Fielder Civil, damals ihr Freund. Es gab Trennungen immer wieder mal, die sie auch schwer mitgenommen haben. Und Back to Black beispielsweise ist ein Song, das erklärt sie im Film, der ganz eindeutig von Blake handelt.
When I started writing the first song about Blake, the other songs just wrote themselves. I really was on a roll. Because I had these feelings, I had these words floating around in me. You write a song, you have to remember how you felt. You have to remember what the weather was like. You have to remember what his neck smelled like. You have to remember all of it.
Da sagt sie, dass sie die Textzeilen teilweise einfach im Kopf hatte, dass sie sich ganz genau an einzelne Situationen mit Blake erinnert hat und diese Worte einfach raus mussten und dadurch ja auch viele, viele Texte tatsächlich von ihr selber geschrieben worden sind. Ganz interessant, und das wussten viele vielleicht auch von euch noch nicht, Amy Winehouse hat sich letzten Endes nie als Songschreiberin gesehen. Das ist zum Beispiel was, was Mark Ronson, der Produzent im Film, auch erzählt, dass sie immer gesagt hat, nee, ich bin überhaupt keine Songschreiberin, ich schreibe Gedichte.
We'd recorded quite a few demo recordings and I started to talk about whether she'd ever consider writing. She said she's not sure about writing songs, but she's written a lot of poems. She knew full well she'd been writing songs, but they were very personal songs.
Sehr persönliche Songs für Amy Winehouse waren vieles davon Gedichte, die dann vertont worden sind. So ist ihre Musik entstanden. Auch darüber erfahrt ihr viel in dem Film, wenn ihr am Donnerstag reingeht. Und ganz wichtig im Film ist natürlich dieser Scheideweg, wo es von so ein bisschen berühmt nach dem Album Frank, wo man sie eher so in der entsprechenden Musikszene kannte, Richtung Back to Black ging. Diese Schere, die da aufgeht. Und es ist völlig abgefahren. Auch an mir ist das damals total vorbeigegangen, dass in dieser ganzen kurzen Zeit, in der sie zu diesem Superstar, diesem international gefeierten Megastar wurde, dass es da teilweise schon kleine Hinweise gegeben hat auf das, was sie eigentlich wirklich wollte. Da gab es zum Beispiel ein Interview im Fernsehen, ich glaube es war sogar ein Interview bei MTV, wo sie gefragt worden ist, ob sie sich das eigentlich vorstellen kann, so mit dem Berühmtwerden.
I don't. At all, because you know my music is not on that scale. The music is not on that scale. Sometimes I wish it was, but I don't think I'm gonna be at all famous. I don't think I could handle it. I'd probably go mad. You know what I mean? I would go mad.
Das ist richtig beklemmend, wenn man dann sitzt und dieses Interview mit Amy Winehouse sieht, wo sie sagt, ja, vielleicht manchmal wünsche ich mir, dass meine Musik Leute erreichen könnte, aber andererseits berühmt zu sein, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und sie sagt in diesem Interview wortwörtlich, ich denke, ich könnte damit überhaupt nicht umgehen, ich würde wahrscheinlich verrückt werden. Und dann sieht man in diesem Film, wie der Lauf der Dinge voranschreitet, wie dieses zweite Album Back to Black komplett einschlägt, wie sie letzten Endes 6 Grammys gewinnt und mit einem Mal in einer Situation sich wiederfindet, die sie selbst so nie gewollt hat. Und trotzdem ist das immer noch nicht der Punkt am Film, der wird auch bis zum Ende des Films nicht auftauchen, wo Asif Kapadia als Regisseur irgendwie versucht, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und zu sagen, die und die und die Leute sind schuld. Es geht nicht darum, Blake Fielder Civil die Schuld zu geben, der Mann, mit dem sie sie viele dieser zerstörerischen Drogensessions gefeiert hat. Es geht nicht darum, ihren Vater Mitch Winehouse zu beschuldigen als den Mann, der sie auch in Phasen, in denen sie nicht mehr konnte, immer noch vorangetrieben hat. Noch ein Konzert, noch eine Tour und jetzt bald das nächste Album. Darum geht's nicht, sondern es geht letzten Endes darum, einen 360-Grad-Blickwinkel auf Amy Winehouse zu werfen, der sie von allen Seiten zeigt, der das fröhliche Mädchen zeigt, der die durchgeknallte junge Frau zeigt, die Spaß hatte an dem, was sie gemacht hat, und der aber auch eine sehr eingeschüchterte Amy Winehouse zeigt, die mit vielem, was auf sie eingeprasselt ist, als einfaches Londoner Vorstadtmädchen nicht umgehen konnte und sich letzten Endes mehr und mehr in diesen massiven Alkohol- und Drogenmissbrauch geflüchtet hat, um dieser Paparazzi, dieser Megastar-Realität irgendwie zu entfliehen. Ich habe den Film, wie gesagt, mittlerweile schon vor 2 Monaten gesehen in Cannes beim Festival. Ich bin bis jetzt begeistert. Ich kann ihn euch nur ans Herz legen. Es ist eine außergewöhnlich tolle Dokumentation, zusammengesetzt ausschließlich aus diesem Footage, das Asif Kapadia bekommen hat. Es gibt keine nachgestellten Szenen. Es ist alles Originalmaterial und es ist wirklich ein hervorragender Film. Amy heißt er, ist ab Donnerstag im Kino. Reingehen. Und jetzt hört ihr bitte mal genau hin und überlegt euch mal, wie sich das hier für euch anhört. Gewöhnungsbedürftig, dürfte der ein oder andere von euch denken. Japanisch, ja, richtig, das ist japanisch. Und es klingt doch letzten Endes so ein bisschen wie ein Manga, oder? Habe ich nämlich auch gleich gedacht, als ich diesen durchgeknallten Film Tokyo Tribe gesehen habe. Und letzten Endes ist es auch genau das, was da gemacht worden ist. Die Manga-Vorlage hieß ganz ähnlich Tokyo Tribe 2. Daraus ist jetzt ein Spielfilm gemacht worden, ein japanisches Rap-Musical, eine Hip-Hopera auch genannt. Spielt in Tokio in der nahen Zukunft. 23 Gangster-Clans herrschen über die japanische Metropole, in der Verbrechen und Rotlichtviertel eigentlich so alles bestimmen. Das Ganze spielt auch ausschließlich nachts und diese verschiedenen Clans beherrschen, wie gesagt, so einzelne Stadtteile, aber dabei bleibt es natürlich nicht, denn weil einer aus einem Clan jemanden aus einem anderen Clan erschießt, geht es jetzt quasi um alles oder nichts. Also die Clans wollen jetzt alle die absolute Herrschaft über die Stadt haben. Und interessant ist das so ein bisschen wie in einer Mischung aus West Side Story und Shakespeare letzten Endes, die verschiedenen Clans dargestellt werden. Gangs of New York, da hat es mich auch ein bisschen dran erinnert, ehrlich gesagt. Und dass das Witzige ist, dass diese Clans jeweils mit unterschiedlichen Raps vorgestellt werden. Einen habt ihr eben schon gehört, einen japanischen, anderen möchte ich auch gerne noch anspielen, um zu zeigen, dass es da auch wirklich ganz unterschiedliche Stile gibt. Das finde ich klingt schon eher so ein bisschen europäischer letzten Endes, ne? So ein bisschen wie französischer Rap oder könnte auch italienischer Rap sein, so die Richtung. Wir kennen uns da vielleicht alle, ich schließe euch da einfach mal mit ein in diesen Kreis, wir kennen uns da vielleicht alle nicht so wahnsinnig gut aus, aber dieser Film ist tatsächlich voll von Japans Hip-Hop-Größen. Ich kannte kaum jemanden davon, muss ich ganz ehrlich zugeben, als ich den Namen alle gelesen habe, konnte da nicht so wahnsinnig viel mit anfangen, aber trotzdem hat mich dieser Film irgendwie begeistert und auch auf eine gewisse Art und Weise fasziniert, weil er so vollkommen durchgeknallt ist. Es ist eine Mischung aus Hip-Hop, aus Musical und natürlich auch, dafür ist es einfach ein asiatischer Actionfilm letzten Endes, natürlich auch aus der dazugehörigen Martial Arts Komponente. Das heißt, da wird richtig hingelangt, während diese Clans versuchen, untereinander jetzt auszumachen, wer der zukünftige Herrscher über Tokio sein soll. Ihr müsst nur damit leben können, wenn ihr euch dieses durchgeknallte Spektakel angucken wollt, ab Donnerstag in den Kinos, dass es keine wirklich deutsch synchronisierte Version gibt. Das heißt also, wenn ihr ins Kino geht, dann seht ihr den Film im japanischen Original mit deutschen Untertiteln. Aber wer Bock hat mal auf so eine real verfilmte Manga-Geschichte, wer Bock hat auf so asiatische, auf die Spitze getriebene Martial-Arts-Nummer, gemischt mit jeder Menge wirklich ganz cool im Hip-Hop, dem kann ich den Film durchaus empfehlen. Tokyo Tribe heißt der. Startet übermorgen. Das Kino, wo der läuft, müsst ihr vielleicht ein bisschen suchen. Da wird es nicht so allzu viele von geben. Trotzdem habe ich den gerne für euch rausgepickt, um ihn euch ans Herz zu legen. Wie gesagt, für die unter euch, die einfach zwischendurch mal was komplett anderes sehen wollen. Das amerikanische San Diego wird einmal im Jahr zum Mekka, zur Aufbewahrungsstelle des Heiligen Grals für die internationale Nerdgemeinde, nämlich dann, wenn dort die Comic-Con stattfindet. So geschehen am vergangenen Wochenende und natürlich möchte ich euch das Wichtigste, was da passiert ist, oder zumindest ein Teil vom Wichtigsten von dem, was da passiert ist, nicht vorenthalten, denn genau darum, um die Comic-Con vom vergangenen Wochenende geht's jetzt in den Film-News. Inga Hinnenkamp, könnten Sie dann bitte mal?
Radio Wissen.
Film News.
Sicherheitsrisiko Comic-Con, das war zu erwarten. Einiges an Material, das die Filmstudios am vergangenen Wochenende auf der Messe in San Diego gezeigt haben, wurde von Fans abgefilmt und ins Netz gestellt. Sehr zum Ärger der Rechteinhaber. Präsentiert wurden nämlich unter anderem satte 8 Minuten aus Quentin Tarantinos neuem Western The Hateful Eight. Außerdem der erste Trailer zum Super-Schurken-Blockbuster Suicide Squad oder auch der begeistert gefeierte Trailer zu Deadpool. Alles schon Sekunden danach abgefilmt im Netz und deshalb kracht es jetzt. Denn offiziell gibt es von den Moderatoren vor Ort immer nur die mündlich ausgesprochene Bitte, das Gezeigte nicht abzufilmen. Eine Art Kodex, an den sich die allermeisten der exklusiven Comic-Con-Besucher auch halten, nur eben nicht alle. Deshalb sollen jetzt Konsequenzen folgen, inklusive schärferer Kontrollen vor Ort und stärkerer strafrechtlicher Verfolgung der Raubkopierer durch die Behörden. Star Wars News. Natürlich war auch Star Wars Das Erwachen der Macht eins der großen Themen der diesjährigen Comic-Con. Mehrere Minuten aus dem Film wurden den gierigen Fans zum Fraß vorgeworfen. Tja, und deren Fazit? Regelrecht überwältigt sind die meisten vor allem vom bisherigen Look der Star Wars-Fortsetzung im Winter, denn es wurde deutlich weniger mit Computeranimation und Greenscreen gearbeitet als zuletzt. Stattdessen back to the roots, mehr wirkliche von Hand gefertigte Maske in den Gesichtern der Alien-Darsteller, mehr echt Raumschiff-Nachbauten. Die Star Wars-Veteranen Mark Hamill und Harrison Ford, aka Luke Skywalker und Han Solo, meinten auf der Messe: echte Kulisse, physische Effekte, es fühlt sich an wie früher und doch ist alles anders. Wie es sich für uns anfühlt, merken wir dann ab dem 15. Dezember im Kino selbst, wenn Star Wars Nummer 7 bei uns anläuft. Spider-Man Klarheit auf der Comic-Con. Um keinen Marvel-Superhelden gab es so viel hin und her wie um den Spinnenmann. Da waren die ersten drei Teile Spider-Man mit Tobey Maguire. Dann wurde die Reihe nochmal neu und ganz von vorne aufgelegt mit Andrew Garfield in The Amazing Spider-Man. Und dann, nach nur zwei Teilen, mitten im laufenden Prozess, plötzlich völlig überraschend wieder eingestampft. Seitdem die Diskussion, dritte Version in eigener, wieder neuer Spider-Man-Reihe oder stattdessen Wiederauferstehung bei den Avengers? Die Antwort: es wird beides. MTV hatte in San Diego nämlich die Möglichkeit, Mark Webb zu treffen, Regisseur der beiden bisher letzten Filme. Und der konnte bestätigen, dass der junge amerikanische Schauspieler Tom Holland wirklich der nächste neue Peter Parker wird. Und zwar sowohl im Spider-Man-Reboot als auch bei den Avengers. Erster Auftritt folgt im dritten Captain America-Film Civil War 2016 und dann in eigener Reihe vermutlich 2017, wenn bis dahin nicht wieder alles über den Haufen geworfen wird. Comic-Con. Da sind natürlich auch jede Menge Serien und nicht nur Film-News. Und diese hier dürfte die Fargo-Fans freuen. Im nagelneuen Teaser-Trailer zur zweiten Staffel sehen wir nicht nur Kirsten Dunst und Patrick Wilson, sondern auch jede Menge andere Stars aus diversen bekannten Serien, inklusive The Walking Dead und Breaking Bad. Staffel 2 wird 27 Jahre vor den Geschehnissen aus Staffel 1 spielen und startet am 15. September auf US-Sender Fox. Den spannend gemachten neuen Trailer findet ihr im Netz.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Wir sind so musiklastig heute Abend, hatte ich eingangs der Sendung euch schon versprochen. Bleibt auch so, nach zwei Filmen, wo es in erster Linie um Musik geht, nämlich Amy und Tokyo Tribe, die ab Donnerstag im Kino sind, möchte ich jetzt mit euch über eine Serie sprechen, die seit Ende Juni, also seit ein paar Wochen jetzt im deutschen Free-TV zu sehen ist. Auf einem dieser Sender, wo man zwar permanent durch irgendwelche Werbeunterbrechungen genervt wird, aber wir sind ja schon mal froh, wenn überhaupt irgendeine coole Serie im deutschen Fernsehen läuft, die man nicht irgendwo bei iTunes, Amazon, Netflix oder sonst wo kaufen muss für Geld, wo man nichts für bezahlen muss. Da muss man vielleicht auch so ein bisschen Werbung hin und wieder in Kauf nehmen. Leider. Es sei denn, ihr guckt über den richtigen Fernsehsendern, ne? Da braucht ihr keine Werbung in Kauf zu nehmen. Das wisst ihr ja. So, genug gelästert. Es geht um die Serie Empire. Habt ihr vielleicht schon was von gehört in den letzten Wochen? Ich habe mir die ersten paar Folgen mal angeguckt, wollte warten, bis ich mir so ein bisschen ein Bild davon machen kann. Und muss sagen, gefällt mir wirklich ganz gut, ist eine Serie, die sich rund um das fiktionale, also frei erfundene amerikanische Hip-Hop- und Entertainment-Label Empire Entertainment dreht. Genauso heißt die Sendung, ja, wo sind wir? Haben wir 1963 oder was? Genauso heißt die Sendung auch, die ich Ihnen heute Abend vorstellen möchte. Nein, genauso heißt die Serie auch Empire. Und die Hauptrolle spielt Terrence Howard, ein Lucius, also so ein Rap- und Hip-Hop-Mogul, kann man sagen, der viele Jahre wahnsinnig erfolgreich gewesen ist, der aber jetzt eine Ansage macht.
Ich habe nicht vor, heute zu sterben. Auch nicht morgen. Damit die Firma überlebt, brauche ich einen von euch Weicheiern, der seinen Mann steht und sie führt.
Was ist denn da passiert? Der große Patriarch Lucius möchte sich zurückziehen, weil er nämlich an ALS erkrankt ist und laut Aussage seiner Ärzte nur noch 3 Jahre zu leben hat. Lucius hat 3 Söhne, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Sein einer Sohn, auch mit dem Klischee, wird schön gespielt in dieser Serie, finde ich. Sein einer Sohn ist schwul, was ja in Teilen der Hip-Hop- und Rap-Szene immer noch total verpönt ist. Schön, dass das so ein Thema dann auch wirklich kritisch in so einer Serie mit aufgegriffen wird. Hat mir gut gefallen. Die anderen beiden Söhne, der eine ist so ein totaler Draufgänger und der dritte, ja, ist irgendwie so ein bisschen so nicht Fisch und nicht Fleisch und weiß nicht, was er genau will. Einer von diesen 3 Söhnen soll das Label also dann vom Vater Lucius übernehmen und die Serie möchte im Lauf der Zeit klären, welcher dieser 3 Söhne das überhaupt nur sein kann. Interessant wird es dadurch, dass Lucius Ex-Frau nach 17 Jahren aus dem Knast zurückkommt und der Witz ist, dass er mit dieser Ex-Frau damals, bevor die in den Knast das nämlich zusammen Drogen verkauft hat und mit diesem Drogengeld damals überhaupt erst sein Hip-Hop-Label Empire gründen konnte. Und jetzt natürlich Mutti, die aus dem Knast zurückkommt nach 17 Jahren, sagt, Moment mal, mein Lieber, die Kohle, die wir damals da reingesteckt haben in das Label, war mindestens zur Hälfte meine Kohle, also will ich jetzt auch die Hälfte quasi von den gesamten Label-Millionen haben. Das heißt, die Ex-Frau ist mit einmal wieder da, die sich ganz stark einsetzt für einen der Söhne. 3-mal dürft ihr raten, für wen? Na klar, für den schwulen Sohn.
Meine Familie hasst mich, weil ich kein Talent habe.
Du hast es, Maul. Und das beweisen wir der Welt.
Auf Empire!
Das heißt also, die Mutter hat ihren Lieblingssohn, der Vater hat seinen Lieblingssohn, der dritte Sohn quasi muss gucken, wie er da irgendwie zwischenpasst. Und was mir gut gefallen hat, ist, dass die Produzenten komplett von vornherein aufs Ganze gegangen sind und nicht irgend so einen, wie soll ich das sagen, irgend so einen gefakten Scheiß einem da präsentieren, sondern dass sie wirklich sich in der Szene bedient haben, dass es ganz viele Gastauftritte gibt, zum Beispiel von Snoop Dogg und vielen anderen wirklich großen Hip-Hop-Musikern, die in dieser Serie Gastrollen haben und da immer wieder mal so ein wirkliches Flair reinbringen, dass man dem glaubt, was man da sieht. Dass man sich wirklich vorstellen kann, okay, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht so ein wirkliches Label ist, dass das da ungefähr so abläuft. Mal abgesehen davon, dass natürlich da so ne, serientypische Nummern drin sind, wo man dann schon merkt, kann nicht echt sein. Aber grundsätzlich fühlt sich das alles gut an. Also wenn ihr mal Bock habt auf eine Serie, die einfach so im Fernsehen zu sehen ist, wo man nicht irgendwo erst einen Staffelpass oder sowas kaufen muss, dann würde ich euch Empire empfehlen. Kann man sich ruhig mal antun. Wann das im Fernsehen läuft, ich bin mir sicher, das kriegt ihr ganz alleine raus. Ne? So weit geht die Liebe dann doch nicht, dass wir hier Werbung für die anderen machen. Tja, es gibt manchmal so Filme, da weiß man nicht so richtig, was man davon halten soll. Ne? Da denkt man so eine ganze Zeit lang, nachdem man den gesehen hat, denkt man da so drüber nach. Ja, und denkst du, was war denn das jetzt? War das jetzt cool oder war das nicht cool? So ein Film, bei dem ich mir wirklich nicht sicher bin, ist treffenderweise hat er auch noch so einen Titel, ne, wo man denken könnte, oh Gott, jetzt auch das noch. Desaster heißt der. Also das nehme ich gleich vorweg, ein Desaster ist der Film definitiv nicht. Es ist die vierte Regiearbeit von Justus von Dohnányi. Das ist kein Versuch, besonders elaboriert zu klingen, sondern ich bin mal von ihm drauf hingewiesen worden. Könnt ihr also ein bisschen so Angeberwissen to go, ne? Justus von Dohnányi heißt nicht Justus von Dohnányi, sondern man spricht es Dohnányi aus. So, ist seine vierte Regiearbeit. Er spielt auch die Hauptrolle zusammen mit seinem Buddy Jan-Josef Liefers. Und das Ganze ist letzten Endes eine Gangsterkomödie. Spielt in Südfrankreich. Die beiden spielen zwei Gangster, die einen Plan haben. Es geht um eine irre hohe Bargeldsumme, an die die beiden drankommen wollen. Und ich umschreibe den Film mal mit dem Klappentext. Mache ich normalerweise nicht so gerne, aber ich glaube, dann wisst ihr, worauf ich hinaus will. Klappentext des Films ist: Alles lief nach Plan, aber der Plan war Kacke. So, das ist das, worauf es letzten Endes hinausläuft. Gangster-Komödie. Ich habe mich gefragt, was Justus von Dohnányi eigentlich mit diesem Film erzählen will und vor allen Dingen, wem er es erzählen will. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das soll jetzt mal so eine coole deutsche Gangsterkomödie werden, aber so 50 plus cool. Also so, ne, so cool für Ältere irgendwie. Denn er hat ein paar ganz coole Ideen dabei. Er macht auch ein paar wirklich abgefahrene Sachen mit der Kamera. Das hat dann fast schon ein bisschen so, kriegt man das Gefühl, was will er denn da jetzt? Versucht er da jetzt irgendwie so eine Prise Tarantino-Fertiggewürzmischung drüber zu streuen? Da sind coole Ansätze dabei, aber es ist für mich erstickt es dann so ein bisschen in so einer 50-plus-Coolness. Noch dazu Jan-Josef Liefers, der ein wirklich toller Typ ist, den ich sehr mag, der aber tierisch aufpassen muss, dass ihm nicht das Gleiche passiert, wie zurzeit unter anderem auch Christoph Maria Herbst. Ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, Christoph Maria Herbst guckt ganz oft, wenn er jetzt irgendwas anderes spielt, guckt der aber wie Stromberg. Der hat diesen Stromberg so oft gespielt und so viel Erfolg mit Stromberg gehabt, dass der jetzt ganz oft so ein Stromberg-Gesicht macht in Filmen, wo das aber überhaupt nicht hinpasst. Und ähnlich ist es, habe ich das Gefühl, bei Jan-Josef Liefers, der macht dann dieses Börne-Gesicht. Ne? Börne, dieser Gerichtsmediziner aus dem Münster-Tatort, für den er ja auch seit Jahren so abgefeiert wird, wo er zusammen mit Axel Prahl spielt. Und Jan-Josef Liefers macht auch in diesem Film ständig so ein Börne-Gesicht, wo ich denke, da passt Börne überhaupt nicht hin. Also, ich weiß nicht, ob ich euch da reinschicken soll oder nicht. Also, mit Vorsicht zu genießen. Wenn wir schon bei Floskeln sind, bleiben wir jetzt auch bei Floskeln. Mit Vorsicht zu genießen. Mir war es alles ein bisschen altbacken. Ich habe gedacht, wenn das ein bisschen wirklich gewagter und nicht so pseudo gewagt wäre, dann hätte das ein richtig, richtig cooler deutscher Gangsterfilm werden können. So, wie gesagt, ist er mir zu gewollt. 50 plus cool Tarantino-like Gewürzmischungs überstreut. Also, komm, lastet. Vielleicht habt ihr das noch gar nicht gewusst. Kurze Randnotiz: Es hält sich zurzeit hartnäckig das Gerücht, dass Ellie Goulding möglicherweise den Titelsong im neuen 007, im neuen Bond-Film Spectre singen wird. Bestätigt ist es noch nicht. Gerücht Hält sich aber. Nach Hause schicken möchte ich euch heute aus einer Stunde Film bei D-Radio Wissen mit einem Film, den ich wahnsinnig gut fand. Ein Horrorfilm, der am Donnerstag startet. Der heißt Unknown User und der beginnt eigentlich mit einer ganz harmlosen Situation auf einer Party, die vielleicht auch jeder von euch kennt.
Willst du Fotos machen? Kannst du posten? Ich will noch einen Drink.
So schnell ist es passiert, ne? Auf einer Party hier, komm, mach ein Foto, kannst du posten und dann Facebook, Twitter, Instagram, wo auch immer. Blöd nur, wenn man sich so weggeschossen hat, dass man wahnsinnig sturzbetrunken war und diese aufgezeichneten Videos hinterher zum, ja, einen selbst zum Gespött der Leute machen. So ist das passiert in diesem Film Unknown User. Das Mädel, um das es da gerade ging, ist dermaßen böse gedisst worden, dass es sich umgebracht hat und 6 ihrer Freunde treffen sich ein Jahr später auf den Tag genau, nämlich also quasi an ihrem ersten Todestag in einem gemeinsamen Videochat, um über das, was vor einem Jahr passiert ist, zu reden.
Hallo!
Was macht ihr gerade?
Habt ihr eure Tickets vor 2 Wochen gekauft, wie ich es gesagt hatte?
Welche Plätze sind besser, die im Rang oder im Parkett?
Alles ganz harmloses Gechatte über Videochat, man redet über dies und jenes, will dann wie gesagt auch über das reden, was vor einem Jahr passiert ist. Und dann stellen die 6 aber in ihrem Videochat fest, dass da noch jemand in diesem Chat ist.
Hey Mitch, wer ist denn dein Kumpel?
Wer ist das?
Ich hab versucht, ihn rauszuschmeißen.
Können wir den irgendwie loswerden?
Keine Ahnung.
War er die ganze Zeit da?
Ist bestimmt nur eine Störung.
Die Störung hat gerade geschrieben.
Oh mein Gott.
Genau an dieser Stelle setzt der Horror ein, denn diese unbekannte Person behauptet, Laura zu sein, das Mädel, das sich vor einem Jahr umgebracht hat. Die 6 wissen nicht, wer diese Person ist, sie können sie auch aus diesem Videochat nicht rausschmeißen und dann geht's rund, denn diese Person sagt, wer den Chat verlässt, stirbt. Wer nicht redet, stirbt. Und wer nicht sagt, wer dieses Video von Laura damals, von ihrem bösen Partyabsturz, inklusive Nacktbildern, wer das reingestellt hat, wer das nicht sagt, denn einer von den 6 muss es wissen, stirbt auch. Sehr geil gemacht ist ein Film von Produzent Jason Blum. Da zähle ich nur mal kurz ein bisschen was auf, dass ihr wisst, was der Typ gemacht hat. Der hat produziert die Paranormal Activity Filme, der hat produziert Insidious, böser Horrorfilm 2012 mit Ethan Hawke. Der hat The Purge produziert. Der hat Sinister produziert. Sinister war übrigens der Film mit Ethan Hawke. Hab mich vertan. Insidious war diese Reihe, wo wir gerade neulich den 3. Film hatten. So, der Typ weiß also wirklich, wie Horror geht. Und das Coolste an dem ganzen Film ist, dass wir die ganze Zeit nur die Webperspektive haben. Das heißt, die Perspektive, die wir haben, ist, wir sitzen selbst vor einem Rechner, haben diese Chatfenster offen und erleben alles, was mit diesen 6 Leuten passiert, quasi live am Rechner mit als Zuschauer. Super geil gemacht. Wahnsinniges Gänsehautteil. Also dieser Film Unknown User ist eine ganz klare Empfehlung für jeden von euch, der auf Horrorfilme steht. Der Produzent ist ein absoluter Könner und für mich ist es tatsächlich einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre gewesen. Sehr subtil, sehr geil gemacht, sehr nah an der Realität. Also so, wie man es selber auch vielleicht ähnlich schon mal erlebt hat, ne? Auf Facebook oder Twitter. Ach komm, hier kannst du mal machen, irgendwie lustiges Foto stellst du mal ein. Ist dann im Internet, kann, wie wir alle wissen, nie wieder gelöscht werden. Also, ab Donnerstag draußen. Ihr könnt euch den angucken. Ich freue mich, wenn ihr das macht, weil er wirklich gut ist und ich euch das gerne ans Herz legen wollte. So, jetzt haben wir noch 1,5 Minuten Zeit. Also, 1,5 Minuten ist immer doof. Da hat man sich verquatscht. Musik für 1,5 Minuten ist auch komisch. Machen wir jetzt. Ach komm, ist nur noch 1¼ Minute. Ich rede einfach weiter bis zu den Nachrichten. Kriegen wir schon hin. Ich kann euch unter anderem auch noch erzählen, dass Unknown User, ist das schon gespoilert? Muss jetzt überlegen, was ich sage. Doch, ich sag's. Also, ich habe ja schon gesagt, dass der Film nur diese eine Perspektive hat. Ne? Also quasi wir als Zuschauer sind Teilnehmer des Chats, die auf diesen Monitor draufschauen und die anderen 6 Teilnehmer in so kleinen Fenstern sehen. Und parallel sehen wir dann so, was die bei Facebook schreiben, ne? Das können wir auch sehen. Und wir sehen auch, wer zurückschreibt über Facebook. Was die aber als Chat-Teilnehmer nicht sehen können, ne? Im Gegensatz zu uns als Zuschauer, ist... Nee, ich verrat's doch nicht. Das wäre ein Schritt zu weit. Mach ich nicht. Ab Donnerstag im Kino Unknown User. Ab Donnerstag im Kino Amy, die großartige Doku über Amy Winehouse und Tokyo Tribe. Dieser wahnsinnige japanische Film. Ich bin Tom Westerholt. Wir hören uns nächsten Dienstag. Bis dann und tschüss.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.